wenn die Atomkraftwerke und die Kohlekraftwerke, die jetzt vorausgesehen sind zum Abschalten, wenn die abgeschalten werden, sind wir bei minus 8 Gigawatt. Und sollten wir dann kein Gas mehr aus Russland kriegen, sind wir bei minus 46 Gigawatt. Wenn man nur die Kraftwerksleistung sieht, dann ist es schon wackelig. Und wenn man dann auch überlegt, dass ja auch irgendwelche Störungen noch dazukommen können, dann ist es hochwahrscheinlich, dass wir Januar, Februar, wenn uns das Gas ausgeht, zumindest Abschaltungen bekommen, um das Netz stabil zu halten. Und wie gesagt, wenn es blöd läuft, dann kriegen wir tatsächlich auch ein Blackout. Und man hat aber attestiert, kommt es zu einem Blackout, dann ist die Politik oder die Regierung nicht in der Lage, die Sicherheit der Bevölkerung sicherzustellen und die Bevölkerung zu versorgen. Aber das wird der breiten Masse halt verschwiegen. Die Experten wissen es, aber die, die noch in Lohn und Brot bei Energieversorgern und Netzbetreibern sind, die dürfen es nicht laut sagen. Der Blackout bedeutet, dass alle Hilfskräfte auch Betroffene sind. Und das ist der große Unterschied, was diese Krisen angeht. Es ist aber ein Unterschied, wenn Feuerwehr, wenn Polizei oder wenn die Feuerwehrleute und die Polizisten auch eine Familie haben, die nicht vorgesorgt hat und dann ebenfalls kein Wasser und keine Lebensmittel und nichts zu Hause haben. Und dann funktioniert nämlich unser gesamtes Sicherheitsnetz, was wir kennen, was wir gewohnt sind, nicht mehr.
Hallo liebe Zuschauer von Eingeschränkt TV. Wir machen heute drei Teile eines ganz brandaktuellen Themas. Heute erster Teil. Wir hoffen, wir kommen durch und ihr sitzt nicht gleich vor einem schwarzen Bildschirm, wenn unter Umständen plötzlich der Strom und die Energie weg ist. Also, insofern freue ich mich auf unseren heutigen Gesprächsgast, der Mitautor des Buches Stromabschaltungen und Blackout-Gefahr und der Inhaber der Blackout-Vorsorgeberatung.de, ja, den Robert Jungnischke. Wir haben uns aufs Du geeinigt.
Sehr gerne.
Robert, vielen Dank, dass du mit deinem Spezialthema heute den Weg zu uns nach Dresden gefunden hast. Der Hintergrund ist schon ganz schwarz. Das war aber auch noch in unserem Studio immer so. Es könnte sein, dass der Vordergrund auch mal ganz schwarz wird. Was hat dich bewogen, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
Ja, Alex, erstmal danke für die Einladung, denn ich bin immer sehr glücklich, wenn ich über dieses Thema berichten und informieren darf, weil ich der Meinung bin, dass es extrem wichtig ist, dass die Menschen Bescheid wissen über die tatsächliche Situation der Stromversorgung, um sich entsprechend vorbereiten zu können. Ja, um auf deine Frage zu antworten, vor zwei Jahren hatte ich eine Situation, wo ich einfach, also ich habe ein Hobby, das Hobby ist Koi-Haltung, das sind diese großen japanischen bunten Fische.
Die teuren?
Genau, und das, aber man hängt ja auch dran und ich habe halt einen großen Teich mit diesen Fischen und habe halt überlegt, wie kann ich den gegen einen Stromausfall absichern, weil wir hatten zuvor bei uns im Ort nachts unbemerkt einen großen Stromausfall, der auch länger gedauert hat und dann habe ich halt überlegt, was kann ich tun. Und dann habe ich mich halt um technische Dinge gekümmert und habe aber auch mal angefangen, so ein bisschen mich für die Stromversorgung zu interessieren. Ja, und da habe ich die Büchse der Pandora halt geöffnet.
Ach so,
Und habe dann eben feststellen müssen, dass unsere Stromversorgung, obwohl man es nicht merkt, sich komplett gewandelt hat. Also die Zuverlässigkeit, das Netz, die Kraftwerkssituation, alles ist komplett anders, als es damals mal geplant und gemacht wurde. Und zwar dramatisch anders. Und ja, und das hat mir mehr oder weniger einen Schock versetzt. Und dann kam sofort der Gedanke, das weiß ja keiner. Und da muss man doch was tun. Und daraus ist allerdings dann auch so eine Geschäftsidee geworden. Ich muss auch dazu sagen, Corona hatte mich auch so ein bisschen beschädigt, mein bisheriges Geschäft. Und dann keimte diese Geschäftsidee. Man könnte ja versuchen, kleine und mittelständische Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, eine Beratungsdienstleistung anzubieten, um eben für diese Stromabschaltung oder Energiemangelsituationen gewappnet zu sein.
Okay. Also wir brauchen noch einige, die sich in Teich anlegen und Kois reinsetzen. Na, vielleicht mit dem gleichen Effekt, dass die sich Gedanken machen über die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer teuren Fischer. Denn es gibt ja in Deutschland viel zu wenige Berater, die diese Themen tatsächlich auch an die Menschen und an die Firmen bringen. Ja. Insofern, wer den Robert buchen will, ja, kann das tun. Aber das hier kostet euch ja nichts und wir wollen heute den ersten von drei Teilen machen. Die erste Frage soll sehr sachlich sein, der erste Teil soll sehr sachlich sein, nämlich wie steht es um unsere Energieversorgung, Wie steht es um die Strom-, die Gasversorgung? Wie wahrscheinlich ist es, dass das astronomisch teuer wird oder mal großflächig auf Dauer ganz ausfällt? Ja, technische Hintergründe und so weiter. Der zweite Teil, den wir dann abdrehen werden, soll darum gehen, wie man damit umgehen kann, wenn so eine Situation auf uns zukommt. Wie kann man sich vorbereiten, wenn tatsächlich der Strom und die Energie weg ist, dann akut. Was kann man tun? Was sollte man nicht tun? Ja, also sowohl für Privatleute in Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, aber auch für Firmen. So. Und der dritte Teil, das ist dann eher wieder so die politische Einordnung. Wer führt uns ins Chaos und warum? Wie ist das zu verstehen? Ja, ist das alles vernünftig und ja, vertreten die Volksvertreter das Volk oder führen die uns in vielleicht Risiken? Gut, aber erster Teil starten wir jetzt sachlich. Wie steht's denn, lieber Robert, um unsere Energieversorgung?
Ja, um es vorsichtig zu formulieren, ist sie sehr marode. Man muss sich das einfach so vorstellen. Es gab ja vor ungefähr 20 Jahren die Entscheidung einer Energiewendepolitik. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt waren wir sehr gut aufgestellt und die damalige Energieversorgung war ja auch der Auslöser für den Erfolg, den die deutsche Wirtschaft, vor allen Dingen auch der deutsche Mittelstand hatte, weil wir hatten jederzeit zuverlässig Strom und zwar genau die Menge, die wir brauchten, an dem Ort, wo wir ihn brauchten, und er war bezahlbar. Das war die Grundvoraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. So, und dann kam eben irgendwann diese Entscheidung, wir wollen weg von der bösen Kernenergie, wir wollen weg von der bösen Kohleindustrie. Das Ganze wurde untermalt mit Horrorszenarien, wenn ein Kernkraftwerk eine Störung kriegt und was alles in dem Qualm drin ist, der aus Kohlekraftwerken kommt. Und man hat sich dann entschieden, wir wollen das mit Windkraft und Solartechnik machen. So, und man hat aber im Grunde den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Man hat sich halt gar nicht überlegt, wie könnte man vermeintlich sauberer werden, sondern man hat einfach sich entschieden, okay, die nehmen wir jetzt und hat die ganzen Nachteile, die da mit verbunden sind, völlig ignoriert. Und das ist man heute noch, indem ein Herr Habeck sagt, wir wollen jetzt den Ausbau der Erneuerbaren beschleunigen, um Deutschland weiter mit Energie zu versorgen.
Okay. Womit wurde die Energiewende eigentlich begründet? Ja, ist es dieses CO2-Narrativ, willst du dazu was sagen, oder ist es die Risiken, die von der Kernkraft ausgehen? Wir können dazu eine Grafik einblenden, ja, zum Beispiel die Grafik, na, wo du sagst, wie viel Tote pro Energie aus welchem Energieträger kommen. Also da scheint ja die Kernkraft wirklich eigentlich ja, das Sicherste zu
also
sein.
Also ich denke, es waren zwei Sachen. Es wurde ja die sogenannte Klimakrise sozusagen medial implementiert. Also es wurde ja vom Weltklimarat prognostiziert, dass wenn wir so weitermachen mit dem fossilen Energieverbrauch, dass wir dann die Welt immer weiter erwärmen und dass wir unbedingt davon weg müssen. Also das CO2 wurde hergenommen und wurde argumentiert, dass immer mehr CO2 von Menschen gemacht eben dazu führt, dass es auf dieser Welt immer wärmer wird, was nachweislich nicht stimmt. Aber das wurde herangezogen und deswegen sagte man, wir müssen die fossilen abschalten und müssen das mit Erneuerbaren machen. Und bei der Kernenergie ist es so, dass ich mir eigentlich gar nicht erklären kann, warum man von der Kernenergie weg will, weil sie ist CO2-neutral, sie produziert ja kein CO2 und sie ist die effektivste Form der Energieerzeugung und, wie es in der Grafik ja auch zu sehen ist, die sicherste Form. Also bezogen auf die Menge an Strom ist die Kernenergie die sicherste Energieform.
Okay, was wir natürlich haben, ist immer noch die Endlagerproblematik.
Ja, die Endlagerproblematik ist aber politisch erzeugt, weil im Grunde ist es so, was aus dem Kern, also erstmal muss man sagen, dass die Kernenergie die einzige Energieerzeugung ist, die sich um ihren Müll überhaupt kümmert, weil alle anderen pusten es in die Luft oder irgendwo anders hin und da ist es dann sozusagen zur freien Verfügung. Bei der Kernenergie ist es so, dass der Brennstoff tatsächlich ja wieder rausgenommen wird und dann praktisch gesetzlich geregelt ist, was damit passiert. Und was mit dem Atommüll ist, das ist eigentlich ja eine Fake-Geschichte, denn es gibt gar keinen Atommüll, weil das, was aus unseren Kraftwerken rauskommt, könnte in der schnellen Brütertechnologie, das ist eine andere Kraftwerkstechnologie, wir haben hier in Deutschland keinen schnellen Brüter, könnte das als Brennstoff verwendet werden. Das heißt, das ist eigentlich ein Wertstoff, aber man hat gesetzlich die Ausfuhr verboten und damit ein Atommüllproblem bewusst geschaffen, um die Kernenergie halt sozusagen zu diskreditieren.
Wurde nicht in Deutschland ein schneller Brüter mal gebaut?
Und dann
nicht in Betrieb genommen in der letzten Sekunde.
Genau. Ne? Ja, man hat im Grunde ja überall versucht, durch Lobbyarbeit erfolgreich diese Projekte zu sabotieren. Hat ja auch bewusst Angst erzeugt und Angst geschürt. Das ist ja zum Beispiel ist so ein Klassiker, man geht mit irgendeinem Geigerzähler am Kraftwerk vorbei, misst die Strahlung und sagt, oh, ist aber ganz hoch. Was die Leute nicht wissen ist, wenn sie mit dem Flieger nach Mallorca fliegen, dann kriegen sie eine viel höhere Strahlendosis, aber das stört dann keinen.
Oh ja, im Schwarzwald darf man auch nicht spazieren gehen. Ne?
Genau, oder es gibt auch Länder, wo besonders hohe Radioaktivität ist, auch viel größer die Strahlung als neben dem Kernkraftwerk. Stört auch keinen und die Menschen haben da auch nicht mehr Krebs. Aber wie gesagt, das ist medial erzeugt worden. Das gehörte zu dieser Weg von der Kernkraft. Da wird überhaupt nicht sachlich berichtet. Und nochmal, die Kernenergie wäre für uns, für Deutschland, um Deutschland autonom mit Strom zu versorgen, die beste Lösung. Weil es ist sauber.
Also du sagst, wir hätten gar kein Problem mit der Endlagergeschichte, hätten wir schnelle Brüter, die in Deutschland ja schon gebaut waren, bloß dann eben nicht in Betrieb genommen wurden, aus welchen politischen Überlegungen auch immer. Ja. Das erinnert mich ja so ein bisschen an die Nord Stream 2 jetzt. Die ist ja auch gebaut, soll aber auch nicht in Betrieb genommen werden.
Naja, der Steuerzahler hat es ja. 10 Milliarden in den Sand setzen ist halt so. Ja, Nord Stream 2 ist ja auch überall nachzulesen, von den Amerikanern untersagt worden. Das heißt, die Amerikaner haben jetzt nicht gesagt, ihr dürft die Leitung nicht in Betrieb setzen, sondern die haben gesagt, wenn die in Betrieb gesetzt wird, werden alle Firmen, die daran beteiligt sind, sozusagen sanktioniert. Das heißt, die Vermögen in Amerika werden eingefroren, die können mit amerikanischen Firmen keine Geschäfte mehr machen. Und wenn da Leute einreisen aus diesen Firmen, die werden verhaftet. Das heißt, im Grunde hat man damit Nord Stream 2 abgeschaltet.
Was haben denn die Amerikaner überhaupt dazu sagen?
Wir wollten den politischen Teil doch am Schluss machen.
Okay, seid gespannt. Na, so. da würde ich ja sagen zu den beteiligten Firmen, holt euer Geld aus Amerika zurück, macht neue Kooperationen, neue Geldanlagen, wie auch immer. Ja, so. Macht noch den letzten Urlaub schnell in New York und wenn ihr zurück seid, dann nehmen wir die Nord Stream 2 in Betrieb. Das wäre doch was.
Ja, also nach meinem Kenntnisstand hat Putin ja auch gesagt, also wenn ihr mehr Gas haben wollt, Nord Stream 2, dann können wir euch so viel liefern, wie ihr haben wollt. Aber das ist ja momentan
politisch. Ja gut, aber das ist doch böses Gas. Aus Nord Stream 1 ist ja Liebesgas.
Ach so, das ist aber aus der gleichen Quelle aus Sibirien, interessanterweise. Also das ist halt eben sehr merkwürdig dann. Aber das sind halt, ja, das sind politische Entscheidungen. Das ist, ich meine, jetzt kaufen die Inder russisches Gas und verkaufen es uns dann weiter. Das ist dann auch wieder in Ordnung. Wir zahlen halt nur mehr dafür. Also ja, wir leben ein bisschen in verrückten Zeiten, würde ich sagen.
Okay, also alles auch gemacht, ja. Sicher. Und jetzt gehen wir auf diese sachliche Energiewende nochmal ein. Mhm. Du sagst Atomenergie. Na, da gibt es auch neue.
Den Dual-Flute-Reaktor zum Beispiel. Der wurde auch hier in Deutschland entwickelt. Und die Firma, die das dort gemacht hat, ist aber jetzt nach Kanada oder geht jetzt nach Kanada, weil dort haben sie Rahmenbedingungen bekommen, wo sie einen Forschungsreaktor bauen können. Und das ist eine Technik, die ist halt eigensicher. Das heißt, dieser neue Reaktortyp, da gibt es keinen Super-GAU mehr, weil der im Grunde, wenn er auf Störung geht, sich automatisch abschaltet.
Okay. Also es gibt neue Techniken, also Kernenergie generell hältst du als Experte tatsächlich für einen wesentlichen Bestandteil. Höre ich das richtig?
Definitiv, weil wie gesagt, es ist bezogen auf die Menge an Energie tatsächlich die sauberste und sicherste Form der Energieerzeugung. Es ist auch die effizienteste, weil Uran und Thorium die größte Energiedichte als Brennstoff haben, verglichen mit Kohle, mit Gas oder mit Sonne oder mit Wind. Und es ist halt so, es wird ja auch, oder es wurde die Berichterstattung über die Kernenergie, die war ja auch extrem dramatisch und im Grunde falsch. Nehmen wir das Beispiel mit Fukushima. In Fukushima hat man ja gesagt, da gab es einen riesen Atomunfall und ein ganz großes Drama. Aber bei diesem Atomunfall ist nicht ein Mensch zu Schaden gekommen. Und man ist mittlerweile sogar so weit, dass man sagt, wir haben überreagiert, was das Evakuieren der Menschen anging. Also natürlich gab es da eine Kernschmelze und natürlich gab es einen großen Unfall. Aber im Folge dieses Atomunglücks aufgrund der Flutwelle ist nicht eine Person zu Schaden gekommen. Und es wurde aber alles ganz anders dargestellt. Und das war ja auch der Punkt, an dem Merkel dann gesagt hat, wir schalten jetzt alle Atommeiler ab, was ja nur eine wahltechnische oder wahltaktische Geschichte war, wie wir heute wissen, weil sie eben gedacht hat, sie verliert sonst zu viele Stimmen an die Grünen.
Aha, okay. Die Europäische Union hat die Kernkraft und Gas als, Ener- also das als CO2-günstige Energieträger sozusagen definiert. Vergleichen wir das mal mit unserer aktuellen Politik. Ne? Kernkraft soll abgeschaltet werden. Gas ist ja das die Achillesferse heutzutage scheinbar, soll auch irgendwie abgeschaltet werden. Stattdessen ist Kohle aus Australien oder Fracking-Gas aus Kanada, aus der USA, mit einem wesentlich größeren CO2-Fußabdruck scheinbar jetzt legitim. Aber das ist ja die politische Einordnung. Sachlich, wo genau steuern wir mit unserer Energieversorgung hin? Na, wir stehen jetzt vor einem Winter. Wir haben letztes Jahr Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke stillgelegt. Die verbleibenden Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke sollen ja eigentlich jetzt zur kommenden Jahreswende ebenfalls abgeschaltet werden. Gleichzeitig wird jetzt händeringend nach Energie gesucht, überlegt, ob Kohlekraftwerke aus der Notfallreserve wieder ans Netz gebracht werden und. Helf uns doch mal, diesen ganzen Durcheinander einzuordnen.
Okay, also grundsätzlich ist es mal so, es gibt ja eben diese Pläne der Energiewendepolitik, dass man sagt, man möchte aus den Fossilen raus. Und die letzten Kernkraftwerke sollen Ende diesen Jahres, es sind noch 3 Stück, abgeschaltet werden. Letztes Jahr dieses Jahr zum 1.1. wurden auch 3 abgeschaltet. Und bei den Kohlekraftwerken war es ursprünglich so, dass das letzte Kohlekraftwerk bis 2038 abgeschaltet werden sollte. Und die neue Regierung, die Ampelregierung, sich aber verständigt hat bis 2030. So, und das war alles, bevor der Gasmangel kam. Und der Gasmangel kam ja ungefähr im September letzten Jahres. Der Auslöser für den Gasmangel war die Tatsache, dass man zuvor in der Corona-Krise im Grunde und kurz vor der Corona-Krise ungefähr 20 Gigawatt an Kohlekraftwerken in Europa abgeschaltet hat. So, und dann nach Corona hat sich ja die Wirtschaft wieder erholt, brauchte wieder mehr Energie. Und das hat dann im September letzten Jahres dazu geführt, dass wir auf einmal Gasmangel hatten, weil die Gaskraftwerke, die schon da waren, waren eigentlich immer nur dazu da, in der Spitze auszuhelfen. Das heißt, wenn Wind und Sonne nicht genug liefern konnten, dann sollten die schnell zuschalten und diese Stromlücke schließen. Und diese Gaskraftwerke mussten dann aber in die Regelenergie rein, also in der Grundlast mithelfen. Und dadurch wurde eben mehr Gas gebraucht. Und darauf war der Markt nicht ausgelegt. Und deswegen gab es ja ab September diesen Gasmangel, der dann auch zu einer beginnenden Preisexplosion bei den Gaspreisen geführt hat. Und im Grunde auch dann zu steigenden Strompreisen, weil ja das Gas zum einen dazu verwendet wird zu heizen und zum anderen in der Industrie und als drittes zur Stromerzeugung jetzt immer mehr. Das ist mal so der Rahmen. Und dann kommt eben dazu, dass wir eine ganz geänderte Netzsituation haben. Man muss sich das so vorstellen, wir hatten eben früher, bevor diese Energiewendepolitik startete, ein Stromnetz, in dem immer nach dem Verbrauch der Strom produziert wurde. Das heißt, erst war der Verbrauch und die großen Kraftwerke haben dann sozusagen so geliefert, dass sie immer genauso viel produziert haben, wie gebraucht wurde. Und die Regelgröße sind ja die 50 Hertz. Wenn man sich mal auf dem Elektrogerät die Daten ansieht, das steht dann immer drauf 230 Volt, 50 Hertz. Und diese 50 Hertz, die müssen genau eingehalten werden. Und das machen eben die Netzbetreiber, indem sie eben Last zuschalten oder Last wegnehmen. Und damit können die das regulieren. So, und das hat alles super funktioniert, weil die großen Kraftwerke eben in jeder Wetterlage zu jeder Jahreszeit zuverlässig liefern konnten, weil sie ja Brennstoffe hatten, die sozusagen da lagen. Ja, und dann kam die Energiewendepolitik und da gab es 2 große Veränderungen. Die eine Veränderung ist, dass auf einmal nicht mehr an dem Verbrauch sich orientiert wurde, also wenn viele Verbraucher das Licht einschalten, sondern dass auf einmal, ja, wenn der Wind da ist, dann produzieren wir Strom, wenn die Sonne scheint, dann produzieren wir Strom und wenn beide nicht da sind, ja, dann gibt's halt keinen Strom. Und das ist halt eben ganz anders gewesen. Auf einmal hat das Wetter entschieden, dass Strom produziert wird und nicht mehr der Verbrauch. Und dadurch ist es halt viel schwieriger geworden, diese 50 Hertz einzuhalten. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, wir hatten früher wenige 100 Großkraftwerke. Das waren dann im Wesentlichen große Kohlekraftwerke und große Kernkraftwerke. Und die waren auch immer in der Nähe der großen Verbraucher. Also zum Beispiel im Ruhrgebiet oder da, wo große Fabrikkonzerne waren. Da waren die großen Energieerzeuger. Das heißt, man hatte dann auch entsprechende kurze Leitungslängen und konnte diese Energie wunderbar übertragen. Und jetzt hat sich das eben komplett geändert. Jeder, der sich bemüßigt fühlt, einen Windpark oder eine Solaranlage irgendwo hinzustellen, der macht das und hat mit dem Anschluss an das Netz nichts zu tun. Also das ist auch so eine schizophrene Sache, dass die, die eben die Regenerativen bauen, überhaupt sich um diese Lasten nicht kümmern müssen, wie das Ganze ans Netz kommt und ins Netz kommt und im Netz verteilt wird. Und wir haben ja bekanntermaßen im Norden Deutschlands und auf der Nordsee die höchsten Winderträge. Das heißt, da wird extrem viel produziert. Aber wer da schon in Urlaub war, weiß auch, dass da ja kaum Industrie ist. Und viel Industrie ist zum Beispiel in Bayern. Und deswegen brauchen wir ja jetzt auch ungefähr 12.000 Kilometer neue Leitungen. Und die sind ja auch noch nicht da, sind gerade mal 2.000 gebaut worden. Aber in der Nordsee wird der Wind produziert oder wenn man hier die Autobahn langfährt, überall Solarparks. Und da müssen die Betreiber sich nicht drum scheren. Und wir haben mittlerweile, das ist Stand Anfang des Jahres, über 2,2 Millionen Kraftwerke. Und wir hatten früher wenige hundert. Und die speisen jetzt alle in dieses Netz ein und belasten damit das Netz.
Okay, es wird also wesentlich kleinteiliger, die Wege werden länger für den Transport, die Steuerung wird komplizierter. Ja. Aber jetzt gab es ja hier eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, du hattest gesagt, mit einem Kernkraftwerk, mit einem Kohlekraftwerk hatten wir große Kraftwerke und die hatten ihren Vorrat. Die hatten sozusagen die Brennstäbe so oder eben diesen Haufen Kohlen. Genau. Die hatten Vorrat. Ein Gaskraftwerk, hat das einen Vorrat?
Nee, ein Gaskraftwerk hat ja in der Regel eine Gasleitung. Das ist ja auch jetzt unser Problem. Wir haben ja im Grunde durch Nord Stream 1 von Russland her just in time die Menge an Gas bekommen, die wir brauchen. Und deswegen haben wir ja jetzt das Problem, wir haben zwar diese Gasspeicher, die ja auch in den Medien immer wieder rumgeistern und können eine gewisse Menge Gas puffern, aber grundsätzlich mal ist das eine Just-in-Time-Belieferung von Gas, die ja auch viele Jahre funktioniert hat. Es ist halt so, dass die Politik im Grunde sich mit ihrem wichtigsten Lieferanten jetzt verkracht und dann liefert er natürlich nicht mehr.
Mhm. Dr. Daniele Ganser hat gesagt, würden wir jeden Lieferanten ausschließen, der innerhalb der letzten 20 Jahre einen völkerrechtswidrigen Krieg irgendwie geführt hat, dann gäbe es keine Lieferanten.
Exakt, Katar ist da zu nennen, Saudi-Arabien ist da zu nennen.
Aber wir brauchen das Gas, wir brauchen das immer mehr, weil die Kohle abgeschalten wird und weil die Kernkraft reduziert wird, weil diese Grundlast. Na, und eigentlich war nur für diese wenn kein Strom da ist aufgrund wenig Wind, beziehungsweise wenn kein Strom da ist aufgrund wenig Sonne, dann wären hier die Lichter ausgegangen und genau in dem Moment brauche ich die Grundlast und das muss jetzt die Gasturbine umso mehr leisten, ja, obwohl sie keine Vorräte hat und da sind wir jetzt beim Thema.
Genau.
Wie wahrscheinlich ist denn, dass wir einen Brownout oder einen Blackout erleben? Und vielleicht für unsere Zuschauer, erklär mal bitte den Brownout und den Blackout.
Okay, also der Brownout ist im Grunde nichts anderes als eine geplante oder eine aktive Stromabschaltung, so muss man sagen. Der Netzbetreiber hat ja das Mittel, dass er entweder Last zuschalten kann, also immer vorausgesetzt, die Kraftwerke haben Brennstoff, oder Last wegnehmen kann. Und wenn es jetzt in unserem Stromnetz zu kritisch wird, dann kann halt der Netzbetreiber hergehen und sagen, okay, ich schalte jetzt mal in Ludwigshafen die BASF weg, weil ich einfach nicht genug Strom habe, um damit das Netz stabil zu halten. Das wäre der Brownout, ich sage immer Brownout Typ 1, bewusste Abschaltung. Und wenn ich weiß, morgen habe ich zu wenig Strom, sage ich der BASF noch Bescheid, du, morgen habt ihr keinen Strom, richtet euch danach, wir müssen abschalten. So, dann machen die das und dann ist das auch im Grunde von der Konsequenz für das Stromnetz nicht dramatisch. Für die BASF ist es sicherlich dramatisch, aber nicht für das Stromnetz, weil das Stromnetz bleibt stabil.
Gut, aber für die BASF ist es immer noch besser wie eine abrupte, unvorbereitete Stromabschaltung, weil da können ja alle möglichen Anlagen und alles mögliche Schaden nehmen.
Genau, und das wäre der Brownout, sage ich, Typ 2 zu. Das ist nämlich der, wenn die Situation im Stromnetz so kritisch ist, dass sofort reagiert werden muss. Also, dass man einfach sofort den Schalter umlegen muss, dann ist das immer noch kontrolliert, weil das oberste Ziel ist, das Netz am Leben zu halten. Weil beim Blackout ist das Netz nämlich weg. So, und das ist halt Brownout Typ 1. Ich kann die Leute vorher informieren. Ich kann zum Beispiel auch sagen, Berlin, morgen habt ihr keinen Strom, weil Typ 2 ist, wir müssen jetzt abschalten, damit das Netz am Leben bleibt. Und jetzt kommen wir zum Blackout. Und beim Blackout ist es einfach mal ganz wichtig zu wissen, dass der Blackout kein Stromausfall ist. Weil es wird auch in den Medien leider immer wieder gesagt, wir reden, Blackout ist gleich Stromausfall. Und das ist eben nicht der Fall. Also der Stromausfall ist praktisch auf einer der unteren Spannungsebenen. Wir haben mehrere Spannungsebenen. Das ist die Höchstspannung, Hochspannung, Mittelspannung, Niederspannung. Und ein Stromausfall passiert vielleicht bis zur Hochspannungsebene, wenn zum Beispiel durch Extremwetter mehrere Strommasten umgeknickt werden. Dann habe ich aber immer noch ein lokal begrenztes Ereignis und drumherum ist Strom. Das ist immer ein Stromausfall. Und der Blackout ist eben ganz was anderes. Wir haben eben schon gesprochen über diese 50 Hertz. Und diese 50 Hertz, die müssen sehr, sehr genau eingehalten werden, weil wenn die Schwankung zu groß wird, dann drohen eben die großen Generatoren oder Trafos oder andere elektrische Bauteile in den Kraftwerken kaputt zu gehen. Und das müssen die Kraftwerke vermeiden, weil dann würde das Kraftwerk nicht mehr arbeiten können. Das heißt, von den 50 Hertz darf die Abweichung nach unten 2,5 Hertz sein und die Abweichung nach oben 1,5 Hertz. Und wenn das über- oder unterschritten wird, dann nehmen sich die Kraftwerke automatisch vom Netz. Und dann haben wir den sogenannten Blackout, weil dann ist das gesamte Stromnetz tot. Also dann hat nichts mehr Strom und das wird dann auch eine Situation, die mit großer Wahrscheinlichkeit direkt ganz Deutschland oder wenn es ganz schlimm kommt, auch ganz Europa betrifft. Und damit kommen wir noch zu einer Information, die wichtig ist. Wir haben ja kein deutsches Stromnetz, sondern wir haben ein europäisches Stromnetz, was aus mittlerweile 37 Ländern besteht. Man hat ja dummerweise, finde ich, die Ukraine auch noch an dieses Stromnetz angeschlossen. Die Ukraine ist ein Land, in dem Krieg geführt wird. Und da kann natürlich viel schneller noch irgendwas passieren, indem Bomben auf irgendwelche Kraftwerke fallen und die dann plötzlich außer Betrieb gehen. Und man muss sich das wirklich so vorstellen. Diese 50 Hertz sind in der Ukraine genauso wie im westlichsten in Portugal oder im nördlichsten oder im südlichsten Land dieses Stromverbundes. Und irgendeine Störung in einem dieser Länder kann ausreichen. Wir hatten es im letzten Jahr im Januar, da gab es eine Störung in Kroatien und da wäre es beinahe zum Blackout in ganz Europa gekommen. Und das ist eben das große Problem und die große Gefahr.
Also, kann man das vergleichen, wenn ich zum Beispiel mit einem Auto fahre? Ja, ich habe jetzt aus der Sicht meinen größten Gang drin auf der Autobahn, ich habe bei 120 ein Tempomat gesetzt. Das heißt, ich fahre jetzt zum Beispiel mit einer Drehzahl konstant, sagen wir mal 50 Hertz, fahre ich da so dahin. Und plötzlich geht es einen Berg hoch, das heißt, der Motor muss unwahrscheinlich drücken, aber trotzdem bleibt die Drehzahl konstant. Und dann geht es bergab und dann kann er komplett Gas wegnehmen, ja, und dann bleibt trotzdem die Drehzahl konstant.
Exakt.
Und da muss im Prinzip das Gaspedal oder wie auch immer quasi innerhalb dieser engen Grenzen immer betätigt werden.
Genau so ist das. Das ist im Grunde, man würde Gas geben oder Gas wegnehmen. Mhm. Also man schaltet ein Kraftwerk zu, weil mehr Strom gebraucht wird im Netz. Oder Verbraucher schalten sich ab. Zum Beispiel eine große Aluminiumhütte schaltet sich ab. Da muss ich auch Kraftwerksleistung wegnehmen, sonst würde mir die Frequenz ansteigen. Und wenn jetzt durch eine Störung eben ein Kraftwerk plötzlich vom Netz fällt, würde die Frequenz einsacken. Und das kann tatsächlich dann zu so einem Blackout führen.
Und dann kommt dieser Effekt. Also angenommen, die Frequenz geht runter bis an die kritische untere Grenze. Da schaltet der Nächste ab, der Nächste ab, der Nächste
die
ab.
Die schalten
geht's
automatisch
runter, die schalten alle
ab.
Gleichzeitig
also man muss sich ja sagen, das ist wirklich fast in Lichtgeschwindigkeit alle gleichzeitig, weil eben ja die Frequenz überall gleich ist, merken es auch alle zur gleichen Zeit. Und das sind automatisierte Geschichten. Also da wird nicht mehr gefragt, können wir oder dürfen wir oder machen wir, sondern da wird abgeschaltet, damit eben das Kraftwerk praktisch im eigenen Betrieb weiterlaufen kann. Denn der schlimmste Fall wäre, wenn die Kraftwerke kaputt gehen dabei oder eben auch runtergefahren sind, weil wir haben leider nicht mehr so viele schwarzstartfähige Kraftwerke, die ohne Hilfe von außen wieder hochfahren können, weil das ist ja dann das nächste Problem.
Also es gibt Kraftwerke, die können nicht aus eigener Kraft wieder hochfahren.
Genau, die brauchen,
erstmal
Strom von außen.
Strom von außen, so wie ein Anlasser.
Ja,
erstmal.
Genau. Ja. Genau. Okay. Und deswegen ist das halt alles so komplex und deswegen ist das so wichtig, dass das Netz stabil bleibt und deswegen haben auch die Netzbetreiber diese Möglichkeiten, dass sie tatsächlich auch große Verbraucher einfach abschalten können.
Okay. Jetzt kam es ja bisher noch nicht zu so einem Blackout. Mhm. Ja, so. Ist das jetzt etwas, worüber wir uns keine Gedanken machen müssen, weil das noch nie passiert ist? Oder woraus könnte man ablesen, dass da ein Risiko möglicherweise unbemerkt wächst?
Ja, das Problem ist ja tatsächlich, es gab es noch nie. Und was es nicht gibt, wird nicht wahrgenommen. Und was nicht wahrgenommen wird, gibt es nicht. Also da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Es gibt aber eindeutige Indikatoren.
Aber das geht doch der Weihnachtsgans auch so, ne? So, der Bauer, der ist doch der nette Kerl, der immer was Leckeres zu fressen bringt, ne?
Das ist die Truthahn-Illusion, die du
meinst.
Ja, genau. Und, aber vielleicht für die Zuschauer, also die Truthahn-Illusion muss man schnell erklären, für die, die sie nicht kennen. Der Truthahn freut sich jeden Tag mehr, wenn er den Bauern sieht, weil der Bauer bringt ihm ja immer was zu fressen. Und jeden Tag verfestigt sich halt seine Erkenntnis, dass der Bauer ein toller Typ ist, weil dem Truthahn fehlt halt eine wichtige Rahmeninformation, nämlich die, wo das Ganze endet. Und das ist halt der Backofen. Denn am letzten Tag kommt der Bauer halt und schlachtet ihn. Bei uns ist das halt so, wir leben in der Truthahn-Illusion, solange wir uns nicht mit dem Stromnetz befasst haben. Weil solange der Strom aus der Steckdose kommt, wir nicht sehen, dass die Versorgung per se schlechter geworden ist. Aber ein guter Indikator, das zu sehen, sind halt die sogenannten Redispatch-Eingriffe. Und unter Redispatch versteht man jede Maßnahme der Netzbetreiber, dieses Netz stabil zu halten. Und im Jahr 2000 ungefähr, da waren die nahe bei Null. Also da hatte man kaum Eingriffe, die nötig waren, um das Stromnetz stabil zu halten. Wir hatten letztes Jahr gute 8.000 und dieses Jahr sind wir schon bei 8.700 Eingriffen. Ich glaube, Stand Mitte August war das. Und wir sind momentan in diesem exponentiellen Bereich der Kurve. Das heißt, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich 12.000, 13.000 Eingriffe bekommen. Und man muss sich das so klar machen. Jeder Eingriff bedeutet, er ist nötig, das Netz stabil zu halten. Da gibt es zwar Klassifizierung von leichten und schweren Eingriffen, aber es werden halt immer mehr. Und wenn per se Störungen immer mehr werden, liegt es auf der Hand, dass irgendwann auch, ich sag mal, die menschliche Kraft nicht mehr ausreicht, jede Störung noch zu beseitigen.
Also 13.000 dieses Jahr.
Schätze ich, ja.
Bedeutet das, dass wir bisher
so gut wie keine
übliche Routine, alles gut hin und her. Man müsste den Patienten ab und zu mal besuchen, aber ihm nicht ständig einen Elektroschock verpassen. Und jetzt müssen wir ihn quasi 13.000 Mal im Jahr vor dem Sterben retten?
So könnte man es bezeichnen.
Und der soll gesund sein?
Naja, der ist halt nicht gesund, aber das wird der breiten Masse halt verschwiegen. Die Experten wissen es, aber die noch in Lohn und Brot bei Energieversorgern und Netzbetreibern sind, die dürfen es nicht laut sagen. Und das ist zum Beispiel auch ganz spannend, wenn man im Fernsehen schon mal einen Beitrag zu dem Thema sieht, dann findet man in der Regel, wenn es dann Leute sind, die die Wahrheit sagen, sind das immer Leute außer Dienst oder im Ruhestand. Aber die Leute, die noch im Lohn und Brot sind, die haben ganz klare Anweisungen, so scheint es mir zumindest, was sie sagen dürfen und was nicht. Und die offizielle Lesart ist, es ist alles in Ordnung.
Wenn ihr jemanden kennt oder selber jemand seid, der bei so einem Unternehmen arbeitet, der sagt, ich würde ja gern was sagen, ich darf aber nicht. Oder ich will ja gern was sagen, aber die Medien fragen mich nicht. Wir sind für euch da. Kommt auf uns zu. Na, wir hätten gern den einen oder anderen Experten, der uns ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Vielleicht im aktiven Dienst oder vielleicht auch schon ausgeschieden. Wie auch immer, das spielt keine Rolle. Aber es geht hier nicht um Panikmache, sondern um sachliche Informationen. Wir wollen gern wissen, was los ist. Wir wollen gern unsere Zuschauer unterrichten. Wir wollen keine Angst machen, sondern euch die Gelegenheit geben, mit dieser Information euch vorzubereiten, um dann möglicherweise, wenn es tatsächlich so weit kommt, ja, wie soll ich sagen, nicht völlig überrascht zu sein und orientierungslos irgendwie, ja, wie soll ich sagen, in der Falle zu sitzen. Na, das ist im Prinzip der Punkt.
Ja.
Na, so. Gut, also das war die Truthahn-Illusion. 15.000 Mal im Jahr wird der Patient vom Sterben gerettet. Wird das jetzt dann gleich besser, wenn wir mehr Windräder haben und noch mehr Solarparks?
Ja, das Problem ist, man muss vielleicht da auch noch vorschicken, Windräder und Solarparks liefern halt eine sehr volatile Energie. Das heißt, eine sehr stark schwankende. Das ist halt eben ganz anders als ein Kernkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk. Die können im Grunde konstant eine Leistung abgeben, wie sie halt gebraucht wird. Aber wenn man rausschaut und ein Windrad sieht, dann sieht man es ja. Es gibt Windböen, es gibt dann stärkeren Wind, es gibt schwächeren Wind. Der Wind dreht auch schon mal. Und das bedeutet halt, wenn man sich mal so eine Erzeugungskurve ansieht, dass das halt immer sehr starken Schwankungen unterliegt. Genauso bei der Sonne. Wenn zum Beispiel eine Wolke vor die Sonne geht, dann geht direkt die Energieerzeugung in die Knie. Und das war ja der Plan der Energiewende-Politik, dass man halt sagt, wir brauchen praktisch als Backup diese Gaskraftwerke, die sehr schnell rauf und runter fahren können, die dann immer in diese Lücken praktisch reinspeisen, damit eben der Verbraucher es nicht merkt und seinen Strom so kriegt, wie er ihn braucht. So, und das andere Problem ist aber, dass Wind und Sonne halt nicht immer liefern. Und bei der Solartechnik weiß man es, jede Nacht liefert eine Solaranlage keinen Strom. Und beim Wind ist es auch so, dass eben mal mehr Wind ist, mal weniger Wind ist. Und interessanterweise, wenn man sich die Erzeugungskurven ansieht, dann erzeugen Wind und Solar fast immer gleich extrem viel oder extrem wenig. Und dann gibt es als drittes eben auch noch das Problem der sogenannten Dunkelflaute. Als Dunkelflaute wird eine Zeit bezeichnet, in der Wind und Sonne keinen Beitrag zur Energieversorgung liefern. Und da war zuletzt ein Beitrag im ZDF und da hat die Frau Professor Kempfert gesagt, also Dunkelflaute ist überhaupt kein Problem, das gibt es maximal 2 Wochen im Januar. Aber sie hätte mal lieber selber ihre eigenen Statistiken gucken sollen, weil die Dunkelflaute gab es auch schon im August. Und im August, ich glaube es war 2014 oder 2016, war die längste Dunkelflaute über 3 Monate. Und dann kommt ja von den Energielobbyisten, von den Energiewende-Lobbyisten immer das Argument, ja, aber irgendwo weht der Wind. Und auch da muss man sagen, das stimmt leider nicht. Es ist halt eher so, dass dann in Europa mehr oder weniger überall Flaute ist oder überall der Wind weht. Das heißt, wir haben eben bei den erneuerbaren Energien grundsätzlich mal das Problem, dass sie halt nur liefern, wenn sie wollen und das nie zuverlässig und auch nicht planbar. Und das ist eben ein Riesenproblem, weswegen diese Energiewende-Politik nicht funktionieren kann. Und der Professor Sinn hat es auch mal sehr schön gezeigt, wenn ich 1000 Windräder habe und die null produzieren oder ich habe 1 Million Windräder und die null produzieren, ist das Ergebnis immer null.
Aber in der Dunkelflaute müssen doch dann die anderen die komplette Last tragen.
Exakt. Und das ist ja genau das Problem, weil wir bauen ja immer mehr Kraftwerksleistung ab. Und wir sind jetzt, wenn wir Ende des Jahres, sind wir an dem Punkt, wo wir weniger zuverlässige Energie erzeugen können, als wir brauchen. Da sind wir ungefähr bei minus 8 Gigawatt. Also wir brauchen momentan ungefähr 82 Gigawatt Energieerzeugung, wenn wir in der Spitze sind. Und dann, wenn die Atomkraftwerke und die Kohlekraftwerke, die jetzt vorausgesehen sind zum Abschalten, wenn die abgeschalten werden, sind wir bei minus 8 Gigawatt. Und sollten wir dann kein Gas mehr aus Russland kriegen, sind wir bei minus 46 Gigawatt. Aha. Von 82, die wir brauchen. Und da ist noch nicht das Wachstum eingerechnet, was ja auch noch kommt, weil es sollen ja alle jetzt mit Wärmepumpe heizen, die brauchen Strom. Es sollen alle mit E-Autos fahren, die brauchen Strom. Also das, was am Bedarf noch wächst, ist dann noch gar nicht berücksichtigt.
Was auch noch nicht berücksichtigt ist, sind ja die hohen Gaspreise. Ich spreche jetzt mal über die Preise. Es könnte ja sein, dass Lieschen Müller mit 18 Grad in ihrem Wohnzimmer das doch nicht so kuschelig findet und dann beim Discounter um die Ecke mal einen 2000 Watt Heizlüfter sich einfach mal besorgt.
Hat Lieschen Müller schon gekauft.
Hat schon gekauft. Was passiert dann, wenn Lieschen Müller diese 2000 Watt anschließt?
Ja,
und das machen so, also Entschuldigung, wenn du Lieschen Müller heißt, ne, also man kann es auch völlig anders heißen, aber viele Leute werden doch in einem kalten Winter, vielleicht am Heiligabend, das besonders kuschelig finden, wenn auch eben dieser Truthahn, ne, merkt, dass er sich geirrt hat und im Backofen schmort und alles auf volle Pulle Energie zieht bis hin zur Christbaumbeleuchtung. Okay, abends werden dann die Kirchen nicht mehr angeleuchtet und die Schaufenster sind dicht. Aber dann kommt der 2000 Watt Heizlüfter und das machen wir mal alle gleichzeitig. Was passiert denn dann?
Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich einen Blackout gibt, relativ groß, weil das hat mal einer so ein bisschen nachgerechnet. Das ist ungefähr ein großes Kernkraftwerk, was dann an Leistung fehlt, also ungefähr ein Gigawatt, das uns dann tatsächlich fehlt. Und dann kann es tatsächlich passieren, wenn es dann vielleicht auch noch sehr kalt ist, dass uns die Lichter komplett ausgehen.
Genau, und der Truthahn, der wird nicht gar.
Genau.
Dann ist die Panik groß. Ja, darüber sprechen wir dann anschließend. Aber unabhängig von der Dunkelflaute, es gibt ja auch die anderen Zeiten, wo wir zu viel Energie haben durch die Erneuerbaren. Was passiert dann?
Das ist genau das Problem, wenn man jetzt die Erneuerbaren immer weiter ausbaut, weil dann hat man nämlich das sozusagen verdoppelt und verdreifacht. Das heißt, wir haben ja eben bei den Erneuerbaren, dass sie entweder zu wenig liefern oder zu viel. Und wenn ich jetzt noch mehr baue, dann wird das, was sie zu viel liefern, noch größer und das Netz wird noch instabiler. Weil das ist ja auch der Punkt, ich habe es ganz zu Beginn mal gesagt, die Stromproduktion muss eigentlich den Verbrauch hinterher regeln. Und wir haben ja jetzt schon diese andere Situation. Das heißt, wir haben dann ein Überangebot an Strom, haben wir jetzt im Sommer auch schon manchmal. Und dann muss dieser Strom, dann wird dieser Strom exportiert, sagen die Befürworter der Energiewende. Die Realisten sagen, dann wird dieser Strom ins Ausland verklappt. Also es ist ein Abfall, den wir im Ausland entsorgen und dafür zahlen wir Geld. Weil
wir bezahlen Geld, dass die uns die Überschüsse abnehmen.
Genau. Wir müssen aber auch noch bitte, bitte sagen, weil die haben ja das gleiche Problem teilweise. Also es ist gar nicht so einfach, diesen Strom dann loszuwerden. Vor allen Dingen, weil das ja alles teilweise relativ schnell gehen muss, um das Netz stabil zu halten. Aber Tatsache ist, wenn wir exportieren, dann ist das nichts Positives, sondern dann zahlen wir dafür, dass jemand den Strom abnimmt und es kann passieren, dass eine Stunde später bei uns ein Mangel ist und dann zahlen wir dem Ausland wieder dafür,
also dass wir Strom... Also das heißt, die Einspeisevergütung, die jetzt zum Beispiel so ein Händler dem Erzeuger zahlen muss, die zahlt er trotzdem. Er zahlt die Einspeisevergütung und dann zahlt er quasi irgendeinem ausländischen Abnehmer quasi das Geld, damit er den Strom wieder aus dem Netz nimmt, damit nicht alles zusammenbricht.
Exakt. Eigentlich zahlt alles der Verbraucher, weil die, die dazwischen sind, dürfen diese ganzen Kosten auf den Verbraucher umlegen. Und es geht ja sogar noch weiter. Ich habe es eben mal angedeutet, die Windradbetreiber, die müssen sich auch überhaupt nicht darum scheren, was, wenn da kein Netzanschluss ist. Also zum Beispiel, wenn man in der Nordsee einen Windpark errichtet, dann zahlen wir als Verbraucher den Anschluss des Windparks ans Stromnetz. Und in dem Moment, wo der Windparkbetreiber Fertigstellung meldet, also der kriegt ja Genehmigungen, wann er das Ding bauen darf, und in dem Moment, wo der seine Fertigstellung meldet, kriegt er auch seine Vergütung, egal ob das Ding schon angeschlossen ist oder nicht. Also das ist eine komplette Verschiebung der Lasten, alle auf uns Verbraucher.
Das hat ja auch so sozialistische Anwandlungen.
Ja, deswegen wird ja die Energie, wenn man sich die Preiszusammensetzung ansieht, sieht man ja, was da alles mit drin ist. Und es wird immer mehr, weil umso mehr erneuerbare Energien ich aufbaue, umso höher werden die Kosten. Es werden die Kosten für die Regelung immer größer, der Kosten für den Anschluss. Wir brauchen ja auch 12.000 Kilometer neue und verstärkte Netze für diese erneuerbaren Politik, von denen mal gerade 2.000 gebaut sind. Das heißt, auch das zahlen alles wir.
Und wir brauchen trotzdem im Prinzip für die Blackout-Sache die komplette Grundlast anderweitig. Das heißt, wir bauen doppelt und dreifache Systeme auf.
Genau, das ist ja der große Fehler dieser Energiewendepolitik, dass wir diese sogenannten Schattenkraftwerke brauchen, die immer dann einspringen, wenn Wind und Sonne nicht das tun, was sie tun sollen.
Aha. Also die böse Kohle und das böse Gas hält das grüne Energiewunder am Leben?
So ist es.
Okay. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es also Phasen gibt, wo wir zu viel Strom haben, welche, wo wir zu wenig haben. Wie das mit dem Gas korreliert, haben wir auch besprochen. Ne? Dadurch, dass die Gasturbinen relativ schnell hoch und runter gefahren werden können und immer dann Mangelzustände auch wieder ausgleichen können. Aber das auch immer weniger funktioniert, weil die Grundlast auch von Gaskraftwerken gemacht werden muss und auch das Gas insgesamt vielleicht nicht mehr in dem Umfang zur Verfügung steht. Und du hattest vorher gesagt, die großen Kraftwerke, also die Kernenergie, die Kohle, die haben ihre Brennstoffe da vor Ort, die haben sozusagen Vorrat. So, wenn die Gaskraftwerke aber keinen Vorrat haben, könnte man ja auf die Idee kommen, auf Verbraucherseite sich den Vorrat anzulegen. Also sprich Energiepuffer oder Batteriespeicher. Oder dass man vielleicht, ich kenne es zum Beispiel aus dem europäischen Ausland, dass die im Prinzip mehrere Stromtarife über den Tag haben, ja, wo der Strom mal teuer ist und mal billig, je nachdem, ob viel zur Verfügung steht oder eben wenig. Und dann kann der einzelne Verbraucher sagen, okay, ich weiß, jetzt ist der Strom besonders billig und jetzt schalte ich die Waschmaschine an. Können wir sowas nicht über die Strombörse via Internet auch steuern? Dass wir sagen, jetzt haben wir ein Überangebot von Strom und jeder, der es billig haben will, kann jetzt einschalten?
Naja, rein theoretisch mag das funktionieren, aber grundsätzlich mal haben wir ja ein ganz anderes Problem, dass wir Phasen haben, wo wir einfach zu wenig Strom haben. Und wir haben, es wäre alles kein Problem, wenn man diese 50 Hertz nicht einhalten müsste und die stabil halten müsste. Mhm. Und man muss sich ja vorstellen, das Dilemma ist ja, ich kann ja mit den Verbrauchern nicht kommunizieren. Das heißt, ich kann darauf hoffen, dass die sich so verhalten oder aber auch nicht. Das wird zum Beispiel auch ein Problem werden, wenn wir jetzt in den Gasmangel kommen. Weil ich kann natürlich die Bevölkerung aufrufen, Gas zu sparen oder auch Strom zu sparen. Aber wenn sie es nicht tut, dann nutzen sämtliche Aufrufe nichts und dann kann es halt trotzdem passieren, dass es zum Blackout kommt. Das heißt, ich habe eigentlich nur dann eine Möglichkeit, wenn ich als Steuerungsorgan, also oben drüber, wenn die Politik hergeht und sagt, dann schalten wir sie eben ab. Und das ist ja zum Beispiel möglich mit diesen neuen Smart-Mietern, die ja überall eingebaut werden sollen. Die dienen ja im Grunde genau dem, dass ich zum einen viel mehr Informationen über den Verbraucher bekomme und zum anderen, dass ich eingreifen kann und ihn zuschalten und abschalten kann. Und das steht ja zu befürchten, dass das kommt, wenn wir jetzt in den Gasmangel kommen im Winter. Weil ich kann ja das Gas nicht so einfach abschalten. Das ist ja mal in der Leitung drin. Aber wenn ich den Strom abschalte, tut es die Gasheizung auch nicht. Und dann kann ich damit auch den Gasverbrauch kontrollieren. Und das alles führt im Grunde dazu, und das hat ja auch die eben schon mal zitierte Frau Professor Kempfert gesagt, wir werden jetzt digital, also das alte System ist analog, wir haben jetzt ein neues digitales und ein sehr flexibles. Was sie meint ist, bei digital gibt es ja immer 0 und 1. Das heißt an und aus. Und das nennt sich dann die neue Flexibilisierung. Das heißt, früher war es halt so, der Verbraucher konnte jederzeit den Strom nehmen, den er haben wollte. Und demnächst wird es dann halt so sein, dass der Verbraucher dann Strom kriegt, wenn welcher da ist oder Gas.
Ich finde es aber trotzdem so traurig, weil ich stelle mir jetzt mal vor, also ich habe zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel 2000 Liter Wasser zu heizen in einem Puffer. Bevor jetzt Deutschland den etwas Geld bezahlt, damit zum Beispiel, dass da irgendwo in Norwegen in den Fjord hochgepumpt wird, könnte ich doch für einen super Schnäppchenpreis auch einfach den Strom nehmen und meinen Puffer hochheizen. Dann muss ich das abends nicht tun oder morgen nicht tun. Wird überhaupt daran gearbeitet, dass der Verbraucher die Chance hat, quasi dem Überangebot zu folgen und vielleicht auch einen finanziellen Vorteil daraus hat? Weil alles, was er in der Zeit des Überschusses konsumiert, muss er ja später nicht konsumieren. Also zumindest bei Heiz- oder Kühlgeräten ist ja die Möglichkeit.
Ich verstehe schon, was du meinst. Also mir sind diese Dinge zumindest nicht bekannt. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass das Geschäftsmodelle für die Zukunft sind, aber momentan sind wir ja also wir haben ja zum einen den Punkt, wir haben die intelligenten Zähler noch nicht flächendeckend eingebaut.
Also wir haben die so intelligent, dass die von oben abschalten können, aber nicht, dass ich von unten, wenn es billig ist, einschalten kann.
Und das ist ja wieder, ich sag mal, das ist ja wieder sehr modern und Digitalisierung in Deutschland ist ja auch so ein bisschen schwierig. Also ich denke, Da ist sicherlich das ein oder andere machbar, aber diese grundsätzlichen Problematiken der hohen Volatilität, also der hohen Schwankungsbreite der Erneuerbaren, die kriegt man damit definitiv nicht in den Griff. Vor allen Dingen, das, was du gerade angesprochen hast, setzt ja eine gewisse Planbarkeit voraus. Und diese Planbarkeit habe ich ja mit dem Wetter nicht. Also ich kann zwar, und das wird ja auch gemacht, es wird immer jeden Tag geschaut, wie ist die Prognose für den Verbrauch und was ist die Prognose für die Erzeugung. Und trotzdem kommt es manchmal anders, als man denkt. Und dann, das Problem ist einfach, ich muss diese 50 Hertz sicherstellen, sonst fliegt mir mein Netz um die Ohren. Und deswegen sind solche Systeme, die man nicht komplett kontrollieren kann, eben nicht stabil. Und deswegen werden sie auch momentan nicht eingerichtet. Das wäre, wenn man es wirklich im Griff hätte, wenn man genug Gaskraftwerke hätte, die schnell reagieren können, wenn man den Brennstoff hätte, dann ist sicherlich sowas denkbar und auch anzustreben. Aber haben wir alles nicht. Wir brauchen, um mal eine Zahl zu nennen, wir brauchen zwischen 50 und 100 Gaskraftwerke, um das zu kompensieren, wenn auch noch die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Dafür brauchen wir aber auch die Investoren, die bereit sind, diese Kraftwerke zu bauen. Weil was ja auch noch ein Problem ist, wir haben ja heute, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, da wurde ja der Strommarkt aufgebrochen. Früher war das so, da waren die großen Kraftwerke, die Betreiber der Kraftwerke haben auch die Netze betrieben und haben sich um alles gekümmert. So, und dann hat ja die Politik gesagt, das ist böse, weil die bereichern sich und machen und tun. Und dann hat man das ja alles getrennt. Es gibt die Erzeugung, es gibt die Netzbetreiber, es gibt die Strombörse und dann gibt es auch noch, keine Ahnung, alles mögliche andere. Jedenfalls, das Problem ist aber, die Politik gibt ja nur einen Rahmen vor. Aber ich muss Investoren finden, die bereit sind, in diesem Rahmen zu investieren. Und momentan haben wir keinen Rahmen für Investitionen in Kraftwerke, weil Kohle soll ja abgeschaltet werden, also baut keiner ein neues Kohlekraftwerk. Gaskraftwerke sind ja auch schon wieder böse, weil unsere Politik hat ja gesagt, also 2040 wollen wir aber aus den Gaskraftwerken wieder aussteigen. So, welcher Investor geht jetzt hin, gerade auch jetzt, wo wir keine sichere Gasversorgung mehr haben, und sagt, okay, ich baue ein Gaskraftwerk. Denn dann kommt ja noch dazu, dass er sein Gaskraftwerk nur dann betreiben darf, wenn Wind und Sonne nicht liefern. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind ja nicht, dass ein normaler Investor da was machen würde. Und die Politik behauptet einfach, die machen das.
Es sei denn mit neuen staatlichen Garantien Es sei denn mit neuen Umlagen.
Genau. Also steigen die Preise schon wieder weiter an. Aber dann haben wir ja immer noch das Problem, dass wir nicht genug zuverlässig Gas bekommen. Und was ja auch so ein Witz ist, wir haben ja in Deutschland große Gasreserven, die man allerdings nur mittels der Fracking-Technologie fördern könnte. Aber ich habe eine Zahl gehört, ich meine, 100 Jahre würde das ausreichen. Und Fracking ist heute nicht mehr böse, Fracking ist heute sauber. Könnte man also auch tun, aber Fracking ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch böse. Also darf man das nicht? Also haben wir für die Gaskraftwerke keine sichere Versorgung, die Kohlekraftwerke haben wir ja auch gesagt, wir wollen aus Russland keine Steinkohle mehr haben. Jetzt müssen wir gucken, wo wir sie sonst auf dem Weltmarkt bekommen. Also überall, wo man hinschaut, sieht man eigentlich, dass die Risiken immer größer werden. Damit steigen die Kosten immer weiter an und nirgendwo gibt es Lösungen.
Okay. Das soll uns zum Einstieg wahrscheinlich erstmal genügen. Ja. Vielleicht zum Abschluss dieses ersten Teiles. Wie wahrscheinlich würdest du denn einen Brownout oder einen Blackout innerhalb, ich sage mal, der nächsten 4 oder 5 Jahre, wie wahrscheinlich hältst du den?
Also, ich sage es immer andersrum. Ich sage, es ist ein reiner Glücksfall, wenn es nicht passiert. Also der Brownout, der muss kommen. Also diese bewusste Abschaltung, um das Netz stabil zu halten, das werden wir im Winter erleben, weil es einfach, wenn man auf dem Papier die Zahlen sieht und wenn man nur die Kraftwerksleistung sieht, dann ist es schon wackelig. Und wenn man dann auch überlegt, dass ja auch irgendwelche Störungen noch dazukommen können, dann ist es hochwahrscheinlich, dass wir Januar, Februar, wenn uns das Gas ausgeht, zumindest Abschaltungen bekommen, um das Netz stabil zu halten. Und wie gesagt, wenn es blöd läuft, dann kriegen wir tatsächlich auch einen Blackout. Und da vielleicht noch eine bisschen stabilere Zahl, das österreichische Heer und das österreichische Innenministerium, die haben eine Risikobewertung gemacht und die gehen fest davon aus, dass innerhalb der nächsten 3 Jahre der Blackout kommt.
Hat die Bundeswehr ähnliche Prognosen?
Nee, also das ist tatsächlich so, dass Österreich sich schon viel länger mit dem Thema der Energieversorgung und der Blackout-Gefahr befasst. In Deutschland gibt es das ja offiziell nicht. Also in Deutschland, auch wenn von politischer Seite von einem Blackout gesprochen wird, ist immer der Stromausfall gemeint, aber nie der Blackout, wie wir ihn hier verstehen wollen, also landesweit oder sogar europaweiter Zusammenbruch des Stromnetzes. Und für dieses Blackout-Szenario gab es mal 2011 beim Büro für Technikfolgeabschätzung des Deutschen Bundestages wurde eine Studie in Auftrag gegeben, die THB-Studie, was passiert, wenn es einen Blackout gibt. Also man hat sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt, aber hat auch da gesagt, vielleicht 1, 2 Bundesländer, aber eben nicht ganz Deutschland. Und man hat aber attestiert, kommt es zu einem Blackout, dann ist die Politik oder die Regierung nicht in der Lage, die Sicherheit der Bevölkerung sicherzustellen und die Bevölkerung zu versorgen. Und das weiß man also alles seit 2011, aber es wird immer noch ignoriert, dass es diese Blackout-Gefahr tatsächlich gibt, sondern man redet immer von lokalen Ereignissen und das ist mir ganz wichtig, das muss man verstehen. Der große Unterschied ist, der Blackout bedeutet, dass alle Hilfskräfte auch Betroffene sind. Und das ist der große Unterschied, was diese Krisen angeht. Nehmen wir das Münsterland 2005, da gab es ja einen großen Stromausfall. Das ist aber nicht vergleichbar mit einem Blackout, weil da war rundrum, waren Menschen nicht betroffen und die konnten helfen und die konnten schnell helfen. Es ist aber ein Unterschied, wenn Feuerwehr, wenn Polizei oder wenn die Feuerwehrleute und die Polizisten auch eine Familie haben, die nicht vorgesorgt hat und dann ebenfalls kein Wasser und keine Lebensmittel und nichts zu Hause haben. Und dann funktioniert nämlich unser gesamtes Sicherheitsnetz, was wir kennen, was wir gewohnt sind, nicht mehr.
Das ist Inhalt des zweiten Teiles. Und man verzeihe es mir. Wir Deutschen machen uns ja manchmal über die Österreicher ein kleines bisschen lustig, weil die so langsam sein sollen. Ich persönlich habe andere Erfahrungen gemacht, davon abgesehen. Aber in diesem Fall haben die Nase voraus. Und wenn wir uns schon mitten im Sozialismus befinden, im Energiesozialismus, dann können wir auch die Faust heben und sagen, von Österreich lernen heißt Siegen lernen. Deutsche Politiker und Verantwortliche, macht euch in die Hufen. Es geht um euer Land und um eure Leute. Und das ist das Ende des ersten Teiles. Dankeschön.